Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
I want to travel.
Guten Tag und herzlich willkommen.
I know these boots.
Ja, heute geht es auf Reisen in virtuelle und dokumentarische Welten, denn in Leipzig findet noch bis morgen die 67. Ausgabe des Internationalen Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm statt. Mit dabei ein poetisches Virtual Reality Projekt über Migration nach Europa und auch ein Animationsfilm, der 25 Jahre gedauert hat, bis er fertig wurde. Vollbild also heute ganz im Zeichen des Doc Leipzig. Und gleich geht's los mit einem Gespräch mit dem Festivalleiter, mit Christoph Terhechte. In der Welt brodelt es, egal wo man hinschaut, in der Ukraine, im Nahen Osten. Die Rechtspopulisten und Rechtsradikalen in Europa werden immer stärker und viele Menschen blicken bang auf die Präsidentschaftswahlen in den USA am Dienstag. Wie geht der Dokumentarfilm mit diesen Krisen um? Das ist eine Frage beim diesjährigen Doc Leipzig. Und klar, Dokumentarfilme sind keine journalistischen Arbeiten, die schnell entstehen. Sie brauchen manchmal Jahre, bis sie fertig sind. Ich habe mich mit dem Festivalleiter des Doc Leipzig unterhalten, mit Christoph Terhechte. Und ich habe ihn gefragt, ja, welche Positionen die Filme im diesjährigen Programm bieten, wenn es um diesen Blick auf die politische Gegenwart geht.
Das ist nicht ganz einfach, weil Filme tatsächlich nicht Schnellschüsse sind, sondern ein Dokumentarfilm, der vielleicht schneller als ein Spielfilm entsteht, trotzdem seine Zeit braucht, im Allgemeinen mehr als ein Jahr. Das heißt, wir haben zum Nahostkonflikt nach dem 7. Oktober des letzten Jahres auch keine Filme, die sich jetzt mit aktuellem Material beschäftigen. Wir haben Filme, die davor gedreht sind und erst danach fertiggestellt sind. Hingegen gibt es zum russischen Krieg gegen die Ukraine durchaus Filme, die sehr viel reifer sind als das, was man im ersten Jahr des Krieges zu sehen bekommen hat, wo der Abstand da ist und wo es tatsächlich inzwischen auch gelingt, das Publikum mit einem gewissen Optimismus aus dem Kino zu entlassen und nicht nur Tragödie zu zeigen. Also ein Beispiel, ein Film, der heißt Flowers of Ukraine, da geht es um eine ältere Frau, die ein Stück Paradies und kleinen Garten mitten in Kiew, in dem sie lebt, in einer Hütte mit Ziegen, verteidigt gegen alle Unbill. Das geht schon vor der großen Invasion los, indem sie sich gegen die Bulldozer wehrt, die das Ganze platt machen wollen. Sie liegt auch im ständigen Streit mit den Nachbarn, die das nicht toll finden, dass ihre Ziegen immer auf die Autodächer steigen. Und dann geht der Krieg los und sie verteidigt auf eine ganz andere Art und Weise. Aber dieses Paradies, was sie da hat, das ist etwas, was einem das Herz aufgehen lässt und wo man wirklich am Ende mit einem guten Gefühl aus dem Kino geht, obwohl es sich um den Krieg handelt. Sowas ist nicht möglich, wenn man ganz aktuell auf die Themen der Zeit reagieren muss. Und daher ganz klar, kein Journalismus, sondern eine künstlerische Reflexion.
Flowers of Ukraine wurde ja auch am ersten Tag des Festivals gezeigt. Der eigentliche Eröffnungsfilm ist aber einer über das Licht, eine Suche nach dem Ursprung der Bilder und dem Zauber des Lichts. Da geht es eher um Physik und Kunst. Wenn man auf die Eröffnungsfilme der vergangenen Jahre guckt, dann waren die durchaus politisch. Im letzten Jahr zum Beispiel White Angel, das Ende von Marinka über die Evakuierungsmissionen im Rettungswagen in der Ostukraine. Jetzt eben der Film über das Licht, eine bewusste Entscheidung gegen eine politische Eröffnung?
Ich finde, es ist ein politischer Film. Ich zitiere mal den Politiker Winston Churchill, ganz gewiss nicht mein Liebling in der Geschichte, aber der hat während des Krieges, als man ihn fragte, ob man nicht bei der Kultur sparen und das Geld für Kriegsausgaben aufwenden könnte, gesagt, wofür kämpfen wir denn dann? Und in der Hinsicht, finde ich, ist auch Thomas Riedelsheimer ein sehr politischer Filmemacher, weil es doch auch darum geht, hinzusehen, was wir eigentlich haben, was wir bewahren wollen, was das Schöne ist, was uns das Leben lebenswert macht. Das ist für mich eine sehr politische Haltung, zu sagen, lasst uns auf das schauen, was wir haben und was wir bewahren wollen, statt nur auf die Zerstörung desselben.
Auch eine politische Haltung in einem Bundesland, in dem die AfD mit 30,6% stärkste Kraft in Sachsen nach der CDU ist?
Auch das, weil ich feststellen muss, dass die AfD nun auch nicht unbedingt eine Partei der Kultur ist. Es ist eine Partei, die sich offensichtlich nicht mal in der Lage sieht, wenn sie mit neuen Parlamentariern hier in den Stadtrat einzieht, jemanden zu schicken, um die Kulturinstitutionen kennenzulernen. Es gab eine große Veranstaltung, aber die waren abwesend. Und insofern ist jede Art von Wissenschaft und Kultur auch ein Statement gegen rechts.
Da Das heißt, bekommen Sie denn schon etwas mit von den Veränderungen der politischen Stimmung? Ich meine, das Festival wird ja auch vom Land und von der Stadt finanziert.
Sicher, aber nicht wegen der AfD, sondern eher, weil sich auch die Mitte nach rechts bewegt und die Linke in die Mitte oder ebenfalls nach rechts. Die Stimmung ist eine andere geworden. Es ist schwieriger geworden, offen miteinander zu reden. Man zensiert sich selbst viel zu sehr. Aber ich rede nicht vom Festival, sondern von der Atmosphäre im Land. Und wir versuchen als Festival dagegen zu stehen und einen Ort der offenen Verständigung zu erhalten.
Das wollte ich Sie gerade fragen, wie Sie selber sich verstehen. Das Selbstverständnis des Festivals ist in dieser politischen Gemengelage, gerade auch mit diesen politischen Krisen, die ja wahnsinnig polarisieren häufig.
Wir versuchen nicht Partei zu sein, sondern versuchen Filme zu zeigen, die nuanciert von der Wirklichkeit erzählen und es dem Zuschauer und der Zuschauerin ermöglichen, ein eigenes Urteil zu bilden und dann auch offen darüber zu reden. Wir sind nicht Partei, sondern wir sind Vermittler. Wir möchten einen Dialog in Gang setzen, auch zwischen widersprüchlichen Positionen, die es ganz selbstverständlich gibt, die es auch bei uns im Team gibt, und hoffen, dass wir eine friedliche und eine gewinnbringende Diskussion über Themen, aber auch über Formen und über Vielfalt in Gang setzen im Festival. Für mich kann das Kino das, auch deswegen, wenn man nicht abgelenkt ist im Kino, wenn man nicht gleichzeitig aufs Handy schaut und gleichzeitig eine Zeitung in die Hand nimmt, sondern wenn man sich wirklich konzentriert, schaut, hört und Empathie empfindet mit den Personen, die einem gezeigt werden.
Avi Mograbi ist in der internationalen Jury, der renommierte israelische Filmemacher, der ein ausgesprochener Kritiker der israelischen Politik ist und auch sehr stark polarisiert. Wie passt die Entscheidung in das, was Sie eben gesagt haben?
Also wenn ich jetzt jeden Juror nach seiner Vergangenheit abklopfen müsste, hätte ich viel zu tun. Ich weiß, dass das oft gefordert wird heutzutage, dass man sozusagen, bevor man mit irgendjemandem was zu tun hat, dessen Facebook-Seite sich anschaut. Ich finde das völlig verkehrt. Und ich glaube, dass Avi Mograbi als Juror nicht dazu da ist, seine Position, die er in seinen Filmen vermittelt, weiterzutragen, sondern dass er als ein sehr origineller und kämpferischer Filmemacher da ist. Im Übrigen ist Avi Mograbi mir auch ein gern gesehener Gast, weil seine Mutter aus Leipzig stammt. Sie ist in Gohlis aufgewachsen und ist als Jüdin von Nazis auf der Straße verprügelt worden. Ich finde, wir haben die verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein Avi Mograbi als jemand, der letztlich mit der Stadt eng verbunden ist, hier auch im Festival auftreten kann.
Der Festivalchef von Doc Leipzig, Christoph Terhechte. Und gleich blicken wir nochmal genauer in den Nahen Osten zu einem Film, der fast ein bisschen wie eine Utopie wirkt. Ein Film über Verständigung und Frieden. Izzeldin Abuelaish ist ein außergewöhnlicher Mann. Dreimal war er schon für den Friedensnobelpreis nominiert. Ein palästinensischer Gynäkologe aus Gaza, der lange in einem israelischen Krankenhaus praktiziert hat. Er setzt sich seit vielen, vielen Jahren ein für Frieden und Versöhnung zwischen Israel und Palästina. Selbst dann noch, als die israelische Armee 2009 sein Wohnhaus angriff und drei seiner Töchter tötete. Beim Doc Leipzig läuft ein Film über Dr. Abuelaish. I Shall Not Hate heißt der Film. Und er ist ein Porträt des Arztes, aber er erzählt auch die komplexe Beziehung von Palästina und Israel mit, also auch die Versäumnisse und die Traumata. Ich habe in Leipzig die Filmemacherin aus Israel getroffen, Tal Barda. Wie fühlt es sich für Sie an, einen Film über einen Mann zu zeigen, dessen Botschaft Frieden und gegenseitiges Verständnis ist, in einer Zeit, in der der Frieden im Nahen Osten so weit entfernt scheint?
So far away in the Middle East.
Yeah, so I think this brings me back to the making of the film that started around 5 years ago.
Ja, ich denke, das bringt mich zurück zu den Anfängen. Ich habe vor etwa 5 Jahren mit dem Film begonnen, als das Wort Frieden sehr, sehr weit entfernt schien. Der Frieden starb mit Yitzhak Rabin, dem Premierminister, der 1995 ermordet wurde. Im letzten Jahr, am 30. September, war der Film fertig. Und wir haben einen Rohschnitt auf dem Weltfriedensforum in der Normandie gezeigt, mit Dr. Abuelaish und etwa 2000 Leuten. Das war eine Woche vor dem 7. Oktober.
So after October 7th, I thought to myself that my film died,
basically. Nach dem Terrorangriff der Hamas dachte ich mir, dass mein Film im Grunde gestorben ist und ich ihn nicht mehr zeigen werde. Nach einem Monat des Schocks habe ich mich gefragt, was Dr. Abuelaish darüber denkt. der palästinensische Arzt, dessen Familie gerade in Gaza ist. Wir haben telefoniert und er sagte, er glaube immer noch an seine Botschaft. Diese Botschaft werde immer Ziel seines Lebens sein, egal wie viele Menschen jetzt getötet werden. Und dann begann ich langsam zu verstehen und ich habe mich wieder um den Film gekümmert. Es ist auch jetzt noch schwierig, ihn zu zeigen, weil der Frieden sehr weit weg scheint. Aber es sind Prozesse, die Jahrzehnte dauern. Und ich glaube, man muss die Stimmen von den Personen hören, die über Frieden sprechen. Aber es fühlt sich sehr weit weg an, das ist so.
Talking about peace have to be out there, but it does feel very far away, that's for sure.
Sie verfolgen die politische Situation im Nahen Osten seit langem. Wie stark spielte bei dem Impuls, den Film zu machen, auch der Wunsch eine Rolle, in einer so konfliktreichen Region quasi nach einem Leuchtturm der Hoffnung zu suchen?
Yeah, so I grew up in Jerusalem, but my parents, my father's French and my mother's American, so...
Ja, ich bin in Jerusalem aufgewachsen, aber mein Vater ist Franzose und meine Mutter Amerikanerin. Ich habe mein ganzes Leben lang überlegt, wo ist der beste Ort zum Leben? Ich würde nicht sagen, dass Israel der beste Ort ist. Es ist wahrscheinlich der schlechteste Ort. Aber es ist mein Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen. Meine Eltern waren Friedensaktivisten und ich hatte immer das Gefühl, dass unsere Stimme gehört werden muss. Gerade sind diese Stimmen nicht sehr laut und der andauernde Krieg ist entmutigend. Aber ich finde, wir müssen über die Zeit nach dem Krieg reden. Diese Zeit rückt immer weiter in die Ferne, weil unser Premierminister in Israel den Krieg fortsetzt, um an der Macht zu bleiben. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es irgendwann schaffen werden. Es gibt keinen anderen Weg. Ich denke an Südafrika, ich denke an den Zweiten Weltkrieg, ich denke an Orte, an denen lange Zeit Krieg herrschte. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns zusammensetzen und verhandeln und keine Waffen mehr einsetzen. Das lässt mich morgens aufwachen und rechtfertigt für mich mein Schaffen und Leben in diesem Konfliktgebiet.
Das macht mich in der Morgen und justifiziert meine Kreation oder mein Leben in diesem Konfliktgebiet.
Dr. Abu Leish ist im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens aufgewachsen. Abu Leish sagt, dass er in der Bildung seinen Ausweg sah. Inwiefern ist sein Lebensweg zwar ein Vorbild, aber doch eine Ausnahme? Denn auf Bildung im Gazastreifen zu setzen, scheint im Moment weiter von der Realität entfernt zu sein als je zuvor.
Right. I think he's an exception in a way. I also feel that like he grew up. And he became actually the first doctor that comes out of the Jabalia refugee camp.
Das stimmt. Und ich denke, er ist in gewisser Weise eine Ausnahme. Er war der erste Arzt, der aus dem Flüchtlingslager Jabalia kam. Und auch der erste Arzt, der aus Gaza kam und in Israel gearbeitet hat. Es ist nach dem 7. Oktober alles noch schwieriger geworden, aber ich glaube, dass Bildung hier das Mittel der Wahl ist. Und Dr. Abu Leish hat eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation namens Daughters for Life gegründet, die Frauen aus verschiedenen Ländern des Nahen Ostens zum Studium nach Nordamerika bringt.
The feeling that women should have the education and should be leading some roles.
Er ist der Meinung, dass Frauen eine Ausbildung haben und eine Rolle in der Politik spielen sollten. Im Übrigen gibt es auch in Israel heute keine Frau, die irgendeine wichtige Rolle im Kriegsgeschehen spielt. Nicht bei den Verhandlungen, nicht bei den Geiseln, nicht im Kriegskabinett. Aber ja, ich glaube an Bildung, auch wenn es noch viele Jahre dauern wird, bis die Infrastruktur im Gazastreifen wieder aufgebaut ist. Es wird auch eine Generation dauern, bis eine mögliche Zusammenarbeit oder Kooperation zwischen diesen beiden Nationen wieder möglich ist.
Collaboration or cooperation between, you know, these two nations.
In Ihrem Film zeigen Sie auch die Szene, die 2009 live im israelischen Fernsehen übertragen wurde. Abu Leishs Haus in Gaza wurde von israelischen Panzern angegriffen und drei seiner Töchter wurden getötet. Er rief direkt nach dem Tod einen Freund an, einen israelischen Reporter, und der hat das Telefonat in die Live-Übertragung hineingenommen. Wie präsent war diese Szene im israelischen Bewusstsein und wie sehr wollten Sie, dass sie zum Mittelpunkt Ihres Films wird?
I would say that first of all, it was very influential report. on Israeli media and society?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist zunächst einmal ein sehr einflussreicher Moment für die israelischen Medien und die Gesellschaft war. Diese Sendung führte 24 Stunden später zu einem Waffenstillstand. Es war diese Sendung, die Premierminister Ehud Olmert dazu veranlasste, einen Waffenstillstand abzuschließen. Ich glaube, eine solche Übertragung wäre heute nicht mehr möglich. Es wäre nicht möglich, den Feinden das Mikrofon zu öffnen und zu hören, wie sie schreien, dass sie von der anderen Regierung getötet werden.
But also for me, it's like the centerpiece of the film, and it was always very difficult to understand where to situate it in the film.
Die Szene war das Herzstück des Films, und ich wusste nie genau, wo ich sie im Film platzieren soll. Denn sie ist so dramatisch und emotional, dass sich alles langweilig anfühlte, was danach kam. Wir haben schließlich versucht, den Bericht zu verlängern, indem wir den Journalisten interviewt haben und Abu Leichs Tochter, die schwer verwundet überlebt hat. Diese Übertragung brauchte viel journalistischen Mut, aber sie hat tatsächlich einen Waffenstillstand gebracht und Abu Leich hatte die Möglichkeit, seinen israelischen Freund anzurufen und live im Fernsehen zu sagen, bitte hilf uns, wir wurden getötet.
To call his Israeli friend that is live on TV and tell him, please help us, we're being killed.
Sie haben erwähnt, dass es diese Live-Übertragung heute nicht mehr geben würde. Es gibt diese Polarisierung, wohin wir auch schauen.
Genau, no? Right. It's very polarized, and I feel that everybody is just busy being trying to exist. And
richtig, es ist sehr polarisiert, und ich habe das Gefühl, dass jeder nur damit beschäftigt ist, zu existieren und sein eigenes Leben und seine eigene Existenz zu rechtfertigen. Im Augenblick werden die Stimmen von so vielen Menschen nicht gehört, die nicht an Krieg und Waffen glauben. Die Politik reagiert, als sei alles ein Spiel. Der Iran bekämpft uns, wir werden zurückschlagen. Es gibt keine verantwortliche Person, keinen Erwachsenen.
And there's like no responsible person, like no grown up. And a lot of time I do feel that this situation requires international intervention.
Ich glaube, dass die Situation ein internationales Eingreifen erfordert. In der Region kann niemand verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Nicht die rechtsextreme Regierung, die wir jetzt in Israel haben. Nicht die extremen Bewegungen in Gaza oder im Libanon. Und dann geht es ja eh auch um viel größere Interessen. Es geht um die USA gegen den Iran, Russland und China. Und wir sind nur Marionetten in diesem Spiel. Es ist ein sehr schwieriges Gefühl, darüber nachzudenken. Ja, ich habe im Moment nichts Positives darüber zu sagen.
But yeah, I don't have any positive thing to say about it at the moment.
In Ihrem Film konzentrieren Sie sich auf Dr. Abu Leich. Aber vieles von dem, worüber Sie eben gesprochen haben, kommt auch vor. Wie schwierig war es, den Kontext des Nahostkonflikts in den Film zu bringen und gleichzeitig bei Abu Leich zu bleiben?
So, it was very difficult. I would say that it took a lot of time to understand that we can't show everything and we can't show.
Es war sehr schwierig. Es dauerte lange, bis wir verstanden haben, dass wir nicht alles und nicht immer beide Seiten zeigen können. Ich habe dann entschieden, dass ich mich auf alle Ereignisse konzentriere, die einen direkten Bezug zum Arzt, zu Abu Leich haben. Wir haben die Wahlen, die Hamas 2006 gewonnen hat, mit in den Film genommen, weil Abu Leich auch versucht hat, gewählt zu werden und nur 7000 Stimmen bekommen hat. So haben wir es geschafft, die Geschichte einzugrenzen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es nicht ausgewogen ist. Ich zeige bei manchem nicht, was zeitgleich in Israel vor sich geht, weil es eben seine Geschichte ist, wie in einem Spielfilm. Aber das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe.
Abu Leich lebt heute in Kanada, wie auch seine überlebenden Kinder. Nach dem 7. Oktober hat er versucht, einige weitere Familienmitglieder aus dem Gazastreifen zu holen. In einer kanadischen Zeitung schrieb er vor kurzem, dass 40 Mitglieder seiner erweiterten Familie getötet wurden, darunter auch seine Schwester. Und er sprach von einem System, das Papierkram über das Leben der Menschen stellt. Glaubt er überhaupt noch an seine Friedensbotschaft oder hat er sich dann doch von seinen humanistischen Positionen etwas entfernt?
I ask that question a lot.
Ich habe ihm diese Frage oft gestellt und ich versuche zu verstehen, in welch schwieriger Lage er sich befindet. Ich habe das Gefühl, dass er in diese Momente tiefer Verzweiflung fällt. Und gerade ist wahrscheinlich der Höhepunkt der Verzweiflung erreicht. Aber im Grunde genommen glaubt er nach wie vor an seine Botschaft. Er hat vor, ein Institut für Studien über Hass und Frieden zu eröffnen, ich glaube in Brüssel. Für ihn ist es noch wichtiger geworden, dass wir die Quellen des Hasses verstehen und sie hoffentlich eines Tages vermeiden können. Denn das ist die Quelle von allem. Und es gibt jetzt eine Menge Hass.
Hopefully one day, because that's the source of everything. The fact that, you know, and there's a lot of hatred going on now.
Das sagt Tal Barda, Regisseurin aus Israel, über den palästinensischen Arzt Izzeldin Abuleish und den Film I Shall Not Hate. Beim Dokumentarfilmfestival in Leipzig, da gab es in diesem Jahr ein Panel, in dem diskutiert wurde, was es eigentlich heutzutage bedeutet, einen politischen Dokumentarfilm zu machen. Also was ist das Politische dabei? Über diese Frage spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Matthias Dell, der sich auch einmal quer durch das Programm geguckt hat. Matthias, Festivalleiter Christoph Terhechter hat vorhin hier in der Sendung schon gesagt, dass er den Eröffnungsfilm von Thomas Riedelsheimer Tracing Light für politisch hält, weil es da unter anderem auch um die Stellung der Kunst in unserer Gesellschaft geht. Wie ordnest du denn das Programm in der Hinsicht ein?
Na, interessant war, dass mir dieser Satz aus der Eröffnung öfter begegnet ist in Gesprächen, die ich mit Leuten auch natürlich über den Riedelsheimer-Film geführt habe, wo immer die Frage war, wie politisch ist der jetzt? Und auch bei diesem erwähnten Doc-Talk war dann das Terhechte-Wort, schwebte da so ein bisschen drüber. Und ich fand es aber dann doch arg geräumig dafür, dass man dann konkret darüber reden kann, weil wenn dann alles politisch ist, weil es irgendwie darum geht, unser Leben zu zeigen, kommt man nicht so richtig weiter. Da hätte ich mir vielleicht nicht nur aus Sicht so einer, was ich, Studierendengruppe, doch einen seminaristisch, akademisch präziseren Begriff von dem, was Politik heißt, gewünscht.
Was wären denn für dich Beispiele aus dem Festivalprogramm, die einen besseren Begriff von Politik vermitteln?
Na, einen hat ja auch Terhechte schon erwähnt, dieses Flowers of the Ukraine. Das ist ein Film, der im 2021 anfängt zu erzählen von dieser Frau, die da mit dem Garten und den Ziegen zwischen diesen Wohnkomplexen lebt. Und es wäre, glaube ich, ohne den Krieg auch so ein für Leipzig vielleicht gar nicht so untypischer, gut gelaunter, schnurriger, eine tapfere Kämpferin. Wir können ja mal reinhören, weil die so unglaublich sympathisch lachen kann, diese Frau.
So, wir kommen.
Ziemlich ansteckend.
Genau, das ist total ansteckend. Wir merken es ja auch gerade. Und genau, und dann kommt aber der Krieg und plötzlich, der Film bleibt aber in dieser Alltagsperspektive der Frau zwischen diesen Häusern und plötzlich macht sie aber Sachen im Alltag, die halt Molotow-Cocktails basteln, Tarnnetze nähen, wo man merkt, das verändert was. Und dass es so klein bleibt und trotzdem so deutlich ist, finde ich sehr stark. Das ist dann irgendwie ein Zeichen, wo man im Alltag eben Politik logischerweise findet.
Ukraine ist natürlich auch ein Beispiel dafür, wo es klar um Politik geht, dadurch, dass es da eben Krieg ist. Aber was sind denn für dich Beispiele, wo vielleicht nicht gleich ein Krieg oder eine große Krise im Mittelpunkt steht?
Na, interessanterweise denken wir ja meistens so an quasi das Thema des Films, dass dann irgendwie so ein Konflikt ist oder sowas. Aber toll ist ja eigentlich zu sehen, wie funktioniert Politik. Und das hat ein Film, Kurzfilm, Deutscher Wettbewerb, Gut Ding will Weile haben, gerade 25 Minuten lang von Jens Franke sehr schön gezeigt, weil da drauf geguckt wird, wie in Leipzig praktisch das Erbe der friedlichen Revolution von 1989 verwaltet wird. Da gab es ja auch gerade wieder so eine Ausschreibung für ein Freiheitsdenkmal, was da gebaut werden soll, wo man immer nicht weiß, sind die Entwürfe jetzt total daneben oder was sollen die eigentlich treffen? Das ist auch die Schwierigkeit. Und der Film guckt das so ganz lakonisch und nüchtern auch ein bisschen amüsiert durch und findet dann im heutigen Leipzig schon 4, 5 Denkmäler, die genau das zeigen sollen. Manche von denen funktionieren auch gar nicht mehr, weil die irgendwie auch gepflegt werden müssen. Und das ist eben toll zu sehen, weil zum einen Leute sind, die praktisch durch 89 in die Politik gegangen sind und dann aber auch eine Diskussion darüber stattfindet zwischen zwei, die auch die Zeit gut kennen, wie man das jetzt eigentlich darstellt, was ja auch eine filmische Frage ist, nämlich genau das Erbe von 1989.
Diese Redefreiheit, Pressefreiheit, diese ganzen Dinge zu entwickeln, bis man dann auf die Straße geht, das ist doch der eigentliche Vorgang, die Selbstermächtigung. Und das ist aus meiner Sicht das Hauptthema des Denkmals. Es geht um nichts weiter.
Und wie willst du das darstellen?
Ich habe eine Idee.
Das lässt sich gar nicht darstellen.
Doch. Doch.
In einem Film vielleicht.
Das lässt sich in Kunstwerken darstellen. Ich erzählte jetzt aber nicht meine Idee für das Denkmal.
Hat auch einen leichten Humorfaktor, aber ist tatsächlich total interessant, weil man dann eben sieht, wie wird denn etwas Bild, was eigentlich eben politischer Gehalt ist, was ausgedrückt werden soll, und das ist ja auch eine Frage, vor der ganz viele Filme stehen.
Ja, ich mochte den Film auch sehr gerne, auch eine Kunsthistorikerin, die zu Wort kommt und über die vielen Denkmale redet, die es gibt, und meinte, warum kann man nicht mal ein paar weniger machen und dafür sich auf ein Wichtiges konzentrieren? Morgen geht das Festival ja nun zu Ende. Was war denn für dich ein Höhepunkt des Programms?
Also auch im deutschen Wettbewerb der neue Film von Aysun Bademsoy, Spielerin. Das ist der vierte Teil mittlerweile einer Langzeitbeobachtung, die 30 Jahre läuft. 1995 hatte sie angefangen, in Kreuzberg, Berlin, eine türkische Frauenfußballmannschaft zu filmen. Und jetzt erzählt die praktisch, die natürlich jetzt erwachsen, haben selber Kinder, Familie und so weiter. Die Kinder kommen auch schon mit vor, die Männer kommen auch vor. Erzählt halt einfach über dein Leben. Und das Tolle, sie ist das auch Politik, weil eben da ganz viel zu verstehen ist, wie das ist in dieser quasi deutsch-türkischen Mittellage, auch was so quasi interessanterweise so passiert, dass die junge Generation sich auch überhaupt nicht zugehörig fühlt. Und da gibt es eben auch dann einen tollen Blick auf das eigene Material, wenn eben dann die Protagonistinnen von heute nochmal schauen, wie sie 95 darüber reden sollten, ob sie jetzt einen Freund haben oder nicht.
Das für einen Freund haben.
Habt ihr denn welche?
Wenn wir jetzt Jan sagen.
Dann gibt's Ärger. Also ihr dürft gar keinen Freund haben.
Könntest du uns eine andere Frage stellen?
Wie schüchtern wir sind. Wir trauen uns gar nicht, in die Kamera zu sprechen.
Nee. Was frage ich dich?
Ich denke, ob wir einen Freund haben dürfen.
Da wird auch nochmal gelacht. Da sagte interessanterweise bei der Premiere jemand, dass es halt, die Wahrheit wird beschwiegen in diesen Gesprächen. Also alle wissen natürlich, dass die Freunde hatten, aber es wird nicht gesagt. Dann ist es für die Eltern und die Onkels erträglicher und für die irgendwie auch. Und gleichzeitig wissen alle, wie es ist. Und das Tolle an dem Film ist, dass Aysun Bademsoy das überhaupt nicht so macht, wie wir als Dominanzgesellschaft weiß, da manchmal drauf gucken als Problem und Integration und so weiter, sondern die zeigt einfach diese Welt. Und deswegen würde man dem Film eigentlich ein Riesenpublikum wünschen, dass diese ganzen verkürzten Migrationsdebatten führt. Wenn man da sieht, wie das Leben ist und wo man merkt, okay, hier müsste man eigentlich mal sich dahin bewegen oder diese Sachen verstehen. Und dafür ist der Film, weil der auch so eine Leichtigkeit hat, sehr gut geeignet.
Ich fand den auch ganz großartig, persönlich auch mein Favorit. Spielerin von Aysun Bademsoy. Der Film läuft im deutschen Wettbewerb und vielleicht gewinnt er ja auch noch eine goldene Taube. Heute Abend wissen wir mehr. Matthias Dell über das Politische in den Filmen des Doc Leipzig. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Wir haben jetzt viel über Dokumentarfilme beim Doc Leipzig gesprochen. Ganz wichtig ist bei dem Festival aber auch eine Sektion, die sich neuen Technologien widmet, also Virtual Reality oder Augmented Reality. Doc Neuland nennt sich diese Sektion und in diesem Jahr ist das Motto Fluxosopolis. So heißt es, ein Wortspiel aus der Kunstbewegung Fluxus und dem griechischen Polis. Man will sich unter anderem mit der Stadt im Wandel auseinandersetzen, mit Mobilität, mit Migration. Und ganz passend dazu verteilt sich Doc Neuland in diesem Jahr auf verschiedene Standorte in der Stadt. Einer davon ist der Leipziger Hauptbahnhof. Und dort in einer Halle mit großen Kronleuchtern an den Decken und holzvertäfelten Wänden, da stehen 4 Virtual Reality Stationen. Und hier habe ich auch die Kuratorin von Doc Neuland getroffen, Dana Milava.
So we knew from the beginning that we wanted to be in the public space with Doc Neuland and allow new people to discover extended reality and expanded filmmaking works.
Wir wussten, dass wir in einem öffentlichen Raum sein wollen und auch neuen BesucherInnen ermöglichen wollen, Virtual Reality zu erkunden. Und es gibt meines Erachtens nichts Öffentlicheres als Bahnhöfe, vor allem in Deutschland. Und als wir die Arbeiten ausgewählt haben, haben wir sie in einen Kontext gebracht. Alle 4 Arbeiten haben etwas mit Reisen zu tun, mit Umbrüchen.
All the projects are in one way or another in flux. And that's why it made the most sense for us to situate them here.
Ich rede mal kurz auf Deutsch. Lassen Sie uns doch mal von dieser einen Haupthalle hier des Warteraums zu einem der 4 Werke gehen. Die sind nämlich in 4 verschiedenen Räumen auch untergebracht. Also, dann verlassen wir jetzt mal den Raum mit dem Café, gehen hier durch einen holzgetäfelten Zwischenraum in einen anderen Raum. Und dieser Raum war die Bar. Sie können jetzt wieder Englisch sprechen.
Yeah, sure. This used to be a bar. We can see in the corners even the place for silverware.
In diesem Raum gibt es das VR-Projekt Finally Me von Márcio Sal, einem brasilianischen Künstler. Der Film spielt größtenteils in einer Bar und einem Bordell in Rio de Janeiro. Und wir wollten den virtuellen Raum mit dem physischen Raum verschmelzen. Wir haben daher auch Möbel hier reingestellt, die eine Baratmosphäre schaffen und auch ähnliche Farben wie in der Animation von Finally Me.
And for that reason we brought in furniture that sort of recreates this bar atmosphere and similar color tones as well to the animation of Finally Me.
Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, einem Cineasten, und er sagte, ich weiß nicht, ich komme in die virtuellen Welten nie so rein, mir fehlen die Geschichten. Es ist für mich etwas anderes als Kino. Ist VR eine wirklich eigene Kunstform?
Yes and no. They're intertwined. They all have this core of image making. Of course, like in VR, it's very much leaning into the animation side. There's
ja und nein. VR und Kino sind miteinander verwoben. Im Kern geht es um das Bild. Bei VR geht es stark in Richtung Animation. Wenn etwas nicht mit einer 360-Grad-Kamera oder in einem Studio aufgenommen ist, dann gibt es wenig Verbindung zum Licht. Aber wir sehen noch die Tradition und die Sprache des Kinos. Mich interessieren die Projekte, die mit der Tradition brechen und die ihre eigenen Formen entwickeln. Aber es gibt immer noch die Frage der Perspektive, des Rahmens, selbst bei einem 360-Grad-Projekt. Ich finde es interessant, VR in einem Dokumentarfilmfestival zu präsentieren. VR hinterfragt dieses Gefühl von Wahrheit, denn es geht eigentlich immer um die Perspektive. Und VR bringt dich in ein anderes Verhältnis zu deinem Körper. Es spielt mit deinem Gefühl für Raum und deinem Gefühl für dich selbst. Manche Arbeiten tun das mehr als andere.
And some highlight this more than others.
And let's go to. Lassen Sie uns noch zu einem anderen VR-Projekt gehen. Sie sprachen vorhin davon, dass der Bahnhof ein öffentlicher Raum ist. Es ist ein Ort, an dem Menschen ankommen und abfahren. Und bei einem Projekt hier geht es um Migration.
Migration. Wir sind jetzt zurück in der großen Halle und gehen hier die Treppen mal runter Richtung Gleise vom Hauptbahnhof. Und rechts von uns sind drei, ja, so kleine Räume mit weißen Vorhängen. Dahinter sind VR-Brillen und Kopfhörer. Und wenn man jetzt hier reingeht, sich die Kopfhörer aufsetzt, dann wohnt man einer Geschichte bei. Man steht an einem Strand, Vögel unterhalten sich. Dann taucht man langsam ein in ein Wasser. Das Wasser steigt einem wirklich bis zum Hals. Und dann ist man unter Wasser, man schwimmt. Und man hört eben aber auch zwischendurch immer noch hier die Geräusche von draußen, den Bahnhof. Ja, und das Werk heißt Murmuration, stammt von der kanadischen Künstlerin Patricia Bergeron. Und sie hat dieses Projekt entwickelt in Sizilien, in der Arbeit mit Migranten, die aus Afrika kamen. Und Patricia ist hier. Patricia,
wie haben Sie die Form entwickelt für eine animierte Fabel, bei der wir dem nigerianischen Teenager Kanope auf seinem Weg nach Europa folgen, bei dem wir Fische sehen, Boote auf dem Meeresgrund und Erlebnisse von MigrantInnen hören, die es geschafft haben?
I knew I wanted to do VR, I wanted to do immersion, but also I was trying to find the right place for us, because I don't believe in that in VR we can be in the skin of someone else. I don't believe in that.
Ich wusste, dass ich VR machen wollte, aber ich wollte auch den richtigen Ort für uns finden. Denn ich glaube nicht daran, dass wir mit Virtual Reality in die Haut einer anderen Person schlüpfen können, dass wir wie sie fühlen können. Das hat für mich etwas von Aneignung, fast etwas Koloniales. Ich glaube, wir können wir selbst sein plus etwas anderes. Und nachdem ich viel Zeit mit jungen MigrantInnen in Sizilien verbracht habe, dachte ich, wir müssen wir selber sein. Und Kanope, die animierte Figur, sagt, kommt ihr mit? Er lädt uns ein.
We have to give our ends. We have kind of welcome the person.
Die kanadische Künstlerin Patricia Bergeron über ihr Virtual Reality Projekt Murmuration, zu sehen noch bis morgen beim Doc Leipzig in der Sektion Doc Neuland. Wir bleiben noch beim Doc Neuland und wechseln den Ort. Vom Leipziger Bahnhof gehen wir in die Südvorstadt, in die Cinemathek.
Jetzt müsste so eine die Control Movie App eigentlich kommen.
Das ist gut, dass jemand guckt.
Aha, nee, das muss halt weg. Das ist, glaube ich, eine Werbung.
Das war kurz vor Beginn des interaktiven Films Traces of Responsibility. Jan Andereck, einer der beiden Filmemacher, hilft einem Zuschauer gerade noch, die App zu installieren. Die braucht man nämlich für Traces of Responsibility, diesen Film über den Völkermord 1994 an den Tutsi in Ruanda. Wir, das Publikum, entscheidet rund ein Dutzend Mal während des Films, wie es jeweils weitergeht. Am Anfang des Films sind wir mit einem Taxifahrer im Auto unterwegs. Nach ein paar Minuten leuchtet die App auf mit drei Optionen: Museum für Kolonialgeschichte, Gedenkstätte des Völkermords und Kunstmuseum. Ich drücke auf Kunstmuseum, aber die Mehrheit im Publikum hat für die Gedenkstätte votiert. Wir sehen Bilder von Verstorbenen und hören die Geschichten von Überlebenden. Frauen erzählen davon, wie die Hutu vor 30 Jahren im Dorf eingefallen sind, wie sich die Frauen in der Kirche unter Leichenbergen versteckt haben, wie sie auch heute noch im Geiste das Kleid der ermordeten Tochter sehen. 7 Stunden Film lagen auf dem Server, 1,5 Stunden davon haben wir gesehen. Am Tag darauf habe ich die beiden Filmschaffenden zum Gespräch getroffen, Jan Andereck und Anja Reis. Und ich habe sie zuerst gefragt, warum die Entscheidung für diese künstlerische Form?
Also die Entscheidung für diese Form, wir wollten einen Roadmovie machen, also und den Zuschauer mitnehmen auf eine Reise nach Ruanda. Und deswegen ist auch die erste Entscheidung die Möglichkeit, sich verschiedene Museen oder quasi auch touristische Punkte anzugucken in Ruanda, um darüber quasi aber tiefer einzutauchen in die Kultur Ruandas und vor allem in die Geschichte Ruandas. Und die drei Museen sind so unser Ausgangspunkt. Die Idee ist auch, von Anfang an klar zu machen, aus welcher Perspektive man den Film wahrnehmen soll, dass man als Besucher und Besucherin in Ruanda ist und so auf die Reise mitgenommen wird von uns und dabei aber selber entscheiden kann, wo die Reise langgehen soll, wem man folgen möchte und wo man genauer hinschauen möchte, auch als Zuschauer. Und zum Beispiel die Tourguides in den Museen sind stellvertretend dafür, dass nun die Ruander uns erzählen, wie sie ihr Land sehen und darstellen möchten und was sie selber erlebt haben.
Sie hat mir den Film freundlicherweise schon mal hochgeladen. Ich hatte das zu Hause gemacht und dann auch schon mal die verschiedenen Schritte, so wie ich mich es interessiert hat, durchgemacht. Und ich fand es interessant, dass gestern bei dem öffentlichen Screening, wo die Menschen dann abstimmen, die Entscheidungen in den, sagen wir mal, ersten 40 Minuten eigentlich die gleichen waren. Dass man am Anfang erstmal auf Genocide Memorial geht, dass man zu den Opfern geht, dass man die Stimmen der Opfer hören will. Wie ist Ihre Erfahrung? Gibt es dann doch gerade anfangs in dem Projekt eine Dramaturgie, die so ein bisschen fast von Ihnen vorgegeben ist?
Ich würde sagen, eigentlich nicht. Ich meine, ganz am Anfang hatten wir es natürlich getestet mit Freunden und Bekannten und so weiter. Und da war es zum Beispiel so, dass Leute alleine auch oft wirklich ganz, ganz andere Dinge geklickt haben als jetzt sozusagen eine Mehrheit. Und aber wiederum beim Publikum haben wir gemerkt, dass es schon auch unterschiedlich ist, wo man ein Screening macht. Also wir hatten zum Beispiel ein Screening in Belgien und da sind die Leute als erstes ins Colonial History Museum gegangen. Mhm. Sehr wahrscheinlich, genau, wegen der eigenen Geschichte halt. Oder wir hatten schon auch mal einmal ein sehr kunstaffines Publikum und die sind dann tatsächlich als erstes ins Art Museum gegangen, weil die das einfach am meisten interessiert hat. Also so gesehen ist, glaube ich, schon das Genocide Memorial irgendwie das Offensichtlichste, weil es ja in dem Film schon auch im weiten Sinne darum geht. Aber trotzdem hatten wir auch schon andere Erfahrungen. Also es ist jetzt nicht von uns so intendiert, dass man zuerst dahin soll.
Seit 2000 regiert ja Paul Kagame das Land und was den Völkermord gegen die Tutsi angeht, gibt es ja eben die gesellschaftliche, auch juristische Aufarbeitung, aber es gibt eben auch staatliche Vorgaben. Also zum Beispiel, dass nicht darüber gesprochen werden darf, ob man Tutsi oder Hutu ist. Oder es geht auch eben darum zu sagen, wie sehr die Aufarbeitung vorangeschritten ist. Wenn Sie nun als Außenseiter sozusagen dahin kommen, wie sind Sie mit diesen offiziellen Narrativen umgegangen, auch bei den Menschen selber, von die ja auch nicht wissen konnten, wie sie einzuordnen sind?
Also vielleicht von der offiziellen Seite, was so unsere Herangehensweise war. Also uns war klar, dass wir auch mit dem offiziellen Narrativ gehen werden. Also alle Geschichten, die wir gesammelt haben auf der Fahrt, also wir haben jetzt nicht explizit geguckt, dass wir Geschichten finden, die vielleicht von diesem offiziellen Narrativ abweichen oder so. Das war überhaupt nicht unser Ansinn. Es ist kein investigativer Film, sondern es ist einfach ein Film, bei dem wir verschiedenen Menschen im Land begegnen, die ihre Geschichte erzählen. Und ich glaube, die Geschichten, die wir jeweils gestern auch bei dem Screening gehört haben und so, sind auch keine offiziell vorgegebenen Narrative, sondern das sind einfach Erinnerungen von Menschen, die das erlebt haben und die stehen für uns einfach als Fakt. Und ich glaube, das ist das, was für uns wichtig war.
Es geht ja hier beim Doc Leipzig auch viel so um, es gibt ein Panel zum Thema das Politische im heutigen Dokumentarfilm und die Frage, was ist das Politische im Dokumentarfilm? Wenn Sie sagen, es geht um die Erinnerung, wie verstehen Sie das Politische im Dokumentarfilm, vielleicht auch in Ihrem Film? Also ist der politisch?
Ja, natürlich ist der politisch. Ich glaube, das Politische in unserem Dokumentarfilm ist die Form, die wir dafür gewählt haben. Also es ist ja ein interaktiver Film, wo man sich als Zuschauer quasi selber durchnavigiert, ob jetzt in der Gruppe oder alleine zu Hause. Und diese Form, dass man nur Ausschnitte quasi sieht von dem Gesamtfilm und dass man mit dem Gefühl auch zurückbleibt, dass man so Teile eines Puzzles gesehen hat, aber nicht ein Gesamtbild. Ich glaube, das ist unser politisches Statement dazu, weil wir damit sagen wollen, es gibt nicht die eine Wahrheit zur Geschichte, es gibt viele Perspektiven, die man haben kann auf Geschichte und dass es auch immer von einem persönlich selber abhängt, wie man darauf schaut.
Das andere ist sicher auch die Rolle der Schweiz. Da haben wir auch in dem Film, würde ich sagen, eine ganz klare Haltung. Denken aber auch, dass es ja legitim ist, weil es unsere Welt ist. Also können wir uns da auch eine klare Meinung bilden. Und da ist es schon auch so, dass wir wirklich die Schweiz für ihre Rolle kritisieren. Und wir haben auch eine Episode, wo die UN kritisiert wird, dass sie halt sozusagen Gelder noch gegeben hat, als schon klar war, dass es zu einem Genozid kommen wird und immer noch dann die Regierung vor Ort mit Geld unterstützt hat, obwohl es wie klar war, dass die das für die Armee benutzen, aber halt dann keine Sanktionen ergriffen hat. Ich glaube, das sind schon auch so eine Art politische Statements.
Das, was Sie eben erwähnen, die Schweizer Beteiligung, ist in beiden Versionen, die ich gesehen habe, gar nicht vorgekommen. Es ist ja insgesamt 7 Stunden lang der Film. Als Zuschauende sieht man dann nachher letztendlich sowas wie 1,5 Stunden. Es gibt so viele Abzweigungspunkte. Wenn man das Kino verlässt, Sie sagen irgendwie, es gibt verschiedene Betrachtungsweisen. Aber als Zuschauende hat man auch so ein bisschen das Gefühl, da bleiben so Leerstellen. Und dann frage ich mich, Sie haben gestern in der Einleitung gesagt, die Geschichte Ruandas ist komplex, ob die Form dann aber, indem man wählt, dann wirklich auch dieser Komplexität gerecht wird oder dann nicht doch auch wieder reduziert?
Das kann man so und so sehen. Also unsere Idee und Hoffnung war, dass man tatsächlich mit diesem Gefühl der Leerstellen nach Hause geht, um sich zu fragen, was gehört in diese Leerstellen, was gibt es noch, welche anderen Facetten des Ganzen gibt es noch. Also er soll Fragen aufwerfen, der Film. Er soll beim Zuschauer durch diesen Momentum, diese Wahl, die man trifft, dass man aktiv entscheidet für eine oder die andere Sache, für eine, also die, das hatten wir gestern leider auch nicht im Film, es gibt so eine ganz klare Entscheidung für eine Perspektive, aus der eine Geschichte erzählt wird. Also einmal kann man wählen, ob man aus der Täter- oder der überlebenden Perspektive ein und dieselbe Geschichte eines Dorfes hören möchte. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass man diesen Wahlmoment, den man hat als Zuschauer, nutzt, also anstößt, dass es eine Reflexion anstoßen soll über das, was könnten diese Leerstellen bedeuten.
Anja Reiß und Jan Andereck, die beiden Filmschaffenden, haben den interaktiven Film Traces of Responsibility gemacht, der in Leipzig in der Sektion Doc Neuland läuft und hoffentlich bald auch im Netz verfügbar ist. Zu den Schwerpunkten des Festivalprogramms gehört bei Doc Leipzig traditionell auch die Retrospektive, also das filmhistorische Programm. Dieses Jahr hat die Retro den etwas mysteriösen Titel Dritte Wege in einer zweigeteilten Welt. Was für ein Programm sich dahinter verbirgt, darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, ja, was sind das für dritte Wege, die das Festival in der Retrospektive in den Blick nimmt?
Ja, das ist für sich genommen erstmal ein super spannender Ansatz, weil das so eine Art doppelbödige Geschichte ist. Es geht einerseits mal wieder um die ambivalente Festivalgeschichte von Leipzig, die ist in den letzten Jahren ja schon häufiger in den Retrospektiven mit thematisiert worden. So auch hier, wir wissen, dass Leipzig in der Zeit des Kalten Krieges, das war immer ein sehr ambivalentes Festival. Auf der einen Seite diese SED-staatsnahe, repräsentative Funktion, die das Festival hatte. Auf der anderen Seite aber eben auch diese Nischen der Weltoffenheit, die es immer wieder im Programm gab, jenseits dieser Strecke. festgelegten Regulierung danach fragt, diese Retrospektive so ein bisschen, welche Brüche, welche Nischen hat es da gegeben im Programm jenseits der starken politischen Reglementierung. Aber da steckt auch noch eine zweite Ebene drin, denn das Programm heißt im Untertitel ja auch Utopien und Subversionen. Also es geht auch ein bisschen darum, inwieweit diese Polarisierungen aus der Zeit des Kalten Krieges auch in der Gegenwart widerspiegeln, inwieweit sie vielleicht auch noch immer spürbar sind, Konflikte, die noch da sind und inwieweit solche Themen, die das Festival vielleicht bestimmt haben in der Zeit vor 89, 90, auch noch immer etwas Zeitgemäßes haben.
Das klingt erstmal sehr umfangreich, sehr komplex. Welche Schwerpunkte haben denn die einzelnen Abende? Denn jeden Abend fand ein Programm statt, näher beleuchtet.
Ja, das ist in der Tat sehr umfangreich und komplex und wir springen so ein bisschen in dem Programm. Also es gab ein Auftaktprogramm zum kubanischen Film, dann gab es ein Programm zu politischen Protestliedern, ein drittes Programm zu so subversiver Filmkunst, zum Teil aus dem Westen, aber auch kombiniert mit Filmen aus Jugoslawien und Polen. Dann gestern Abend ein Programm zu palästinensischen Perspektiven auf den Konflikt im Nahen Osten. Also es kommen auch noch zwei weitere Programme heute und morgen Abend. Da merkt man schon, das ist eher so ein großes, diffuses Spektrum am Film, bei dem man vielleicht jetzt nicht immer so gleich sofort den roten Faden zwischen den Programmen erkennt, die dann für sich genommen aber dann doch wiederum eine ganz spannende Perspektive eröffnet haben, weil da eben auch Filme dann drin steckten, die entweder weil sie in Leipzig gezeigt worden sind oder weil sie nicht in Leipzig gezeigt worden sind, wirklich ja ganz tolle Denkanstöße mitgegeben haben im Publikum.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, also es war für mich zum Beispiel überraschend, Agnès Varda's Film Hello Cobains von 1964 wieder zu sehen, der hier in Leipzig auf dem Festival gelaufen ist. Für sich schon erstmal überraschend mit ihrer Leichtigkeit, mit ihrem hoffnungsvollen, utopischen Blick damals auf die Revolution in Kuba, der hier sogar eine silberne Taube gewonnen hat 1964 auf dem Festival. Der fällt zum Beispiel in diese Phase hinein, als es noch so eine etwas größere Freizügigkeit gab. Und das ist irgendwie eine tolle Wiederentdeckung oder ein tolles Programm gewesen, den nochmal zu sehen in Kombination mit anderen kubanischen Filmen. Aber auch in dem erwähnten Programm zur Subversionen dort, da war Black Film von Zhilimir Zhilnik zu sehen oder Refrain, ein früher Film von Krzysztof Kieślowski, in dem er sich mit anhand eines Beerdigungsinstituts mit den, ja sag ich mal, strukturellen Schwierigkeiten des Sozialismus, mit Bürokratie beschäftigt. Der hatte durchaus noch was Aktuelles, wo man auch wieder etwas drin entdeckt und sich Fragen stellen kann, welche Bedeutung die Filme für heute haben. In anderen Programmen, finde ich, hat es weniger gut funktioniert, insbesondere in dem Palästina-Programm. Gestern Abend, da bin ich dann doch mit leichten Bauchschmerzen rausgegangen.
Ah, was genau hat da nicht gut funktioniert?
Ich glaube, das war einfach zu komplex, um es an einem Abend wirklich zu behandeln. Dazu muss man wissen, dass das Leipziger Festival auch in diesem Kontext in der Zeit des Kalten Krieges eine ganz besondere Funktion hatte, nämlich als Plattform für arabische Filmemacher, die wirklich in Leipzig so stark präsent waren wie kaum auf einem anderen Festival. Und man hat sich zu DDR-Zeiten sehr, sehr stark auf die arabische Seite begeben, explizit auch auf die Seite der PLO in diesem Konflikt mit Israel. Und das ist auch im Programm immer wieder gespiegelt gewesen. Und auch die beiden Filme, die dort gestern Abend gezeigt worden sind, haben diese Perspektive wieder aufgegriffen. Einmal von der israelischen Filmemacherin, die ihren Film in der Bundesrepublik realisiert hat, und dann von einem palästinensischen Filmemacher, der in der DDR studieren konnte und seinen Film dort realisiert hat. Aber man ahnt es eben, diese einseitige Perspektive auf diesen Konflikt, die bedingt eben auch eine Vielzahl von einseitigen Bildern, von zum Teil auch anti-israelischen Klischees, die dort bedient werden in diesem Film. Das ist wichtig und richtig, solche Filme zu zeigen, weil sie in ihrer Zeitbedingtheit natürlich wichtige Zeugnisse sind, wie damals auf diesen Konflikt geblickt wurde. Aber mir hat gestern Abend eindeutig die Einordnung gefehlt. Also dass das tatsächlich diese einseitige Sicht auf diesen Konflikt ist, das hätte meiner Meinung nach stärker hervorgestellt werden müssen. Da so ein bisschen alleine auf das Vertrauen des Publikums zu setzen, das ist mir dann gerade bei so einem Konflikt, der auch aktuell so eine große Bedeutung hat, schlicht und ergreifend ein bisschen zu wenig.
Ja, sind solche Unstimmigkeiten im Programm denn vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Retrospektive ein bisschen zu umfangreich angelegt war?
Also bei dem Palästina-Programm würde ich es auf jeden Fall sagen, weil da hätte man allein eine komplette Retrospektive drüber bestreiten können, über diesen Themenkomplex und die Rolle, die Leipzig da gespielt hat. Da hätte man 6, 7, 8 Programme dazu machen können und hätte wahrscheinlich immer noch nicht alles abgedeckt. Es ist natürlich eine kleine Retrospektive, muss man sagen. Insgesamt sind es ja nur 6 Programme und da ist es dann natürlich schon anspruchsvoll, wenn man so einen großen Bogen schlagen will. Aber es hat ja an Teilen durchaus gut funktioniert. Ich bin auch gar kein Freund jetzt irgendwie von so betreutem Sehen, dass man immer allen Leuten alles mit erklären soll. Ich saß auch manchmal wie gebannt im Publikum war sehr begeistert von den Filmen, die man wieder sehen konnte. Ob sich der ganz große Bogen jetzt noch schließt in den beiden folgenden Programmen, das muss man mal abwarten. Aber ich glaube, dass vielleicht so eine gewisse Stringenz, eine gewisse Präzisierung in dieser Retrospektive thematisch sicherlich hilfreich gewesen wäre, damit die einzelnen Punkte jetzt nicht so separat nebeneinander stehen, sondern sich vielleicht auch stärker zu einem gesamten Bild fügen.
Andreas Kötzing über die Retrospektive beim DOC Leipzig. Die steht unter dem Motto Dritte Wege in einer zweigeteilten Welt. 1999 hat der Animationsfilmemacher Heinrich Sabel angefangen, an einem Film zu arbeiten. Ein Film mit einer klassischen Technik, nämlich der Stop-Motion. Also alles wird von Hand hergestellt und analog fotografiert, 25 Bilder pro Sekunde. 25 Jahre hat es gedauert, bis der Film fertig ist. Memory Hotel heißt er und er hatte beim Internationalen Festival für Dokumentar- und Animationsfilm in Leipzig Premiere im Wettbewerb Internationaler Animationsfilm. Der Inhalt von Memory Hotel: Die Rote Armee rückt 1945 vor, der Zweite Weltkrieg ist fast vorbei, aber Familien versuchen immer noch in die USA zu fliehen, darunter auch die 5-jährige Sophie und ihre Eltern. Bei der Flucht verliert Sophie Vater und Mutter. Die Eltern werden in diesem Hotel, dem Memory Hotel, getötet. Sophie überlebt, aber sie lebt fortan mit den Mördern in dem Hotel. Ich habe Heinrich Sabel in Leipzig getroffen und er hat mir im Gespräch erstmal erzählt, wie es sich anfühlt, nach 25 Jahren nun fertig zu sein mit dem Film.
Erst einmal ist es ein gutes Gefühl, dass er fertig ist. Weil 25 Jahre sind ja sehr lang und es gab viele, viele Momente in dieser Zeit, wo ich nicht geglaubt habe, jemals fertig zu werden. Weil es war immer eine Zeit, die geprägt war von so einem unerschütterlichen Glauben an diesen Film und an diese Geschichte, aber es gab eben auch viele, viele Zweifel und Einbrüche. Und man muss dazu sagen, 2022 war der Film eigentlich fertig.
Ja, wenn man in die Archive guckt, dann heißt es immer, über Ihren Film wurde berichtet, in 2 Jahren ist er fertig. Ab 2005 war er angeblich immer fertig fast.
Ja, das stimmt, aber ich bin ja auch umgeben von Menschen. Und es gab immer so eine Projektion. Also ich kann mich erinnern, es gab mal 2003 ein Interview, da war ein Producer da, der sagte, oh, nächstes Jahr sind wir in Cannes. So. Und uns war eigentlich allen klar, also allen Beteiligten, dass das unschaffbar ist. Und trotzdem wurde es gesagt. Und gegen so ein Wunschdenken, und das ist ja ein positives Wunschdenken, kann man sich gar nicht wehren. Also da, und ich hatte das natürlich auch. Ich hatte immer mir auch gesagt, nächstes Jahr bist du fertig, nächstes Jahr bist du fertig. Und dann ist irgendwas dazwischen gekommen und 22 war er tatsächlich mal fertig.
Und dann?
Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und dann war alles anders. Dann habe ich gemerkt, dass diese Geschichte nicht mehr funktioniert. Also jedenfalls nicht so. Zum Beispiel, das spielt ja in russischer Besatzung. Und im alten Showdown kommen die Russen quasi in der Jetztzeit irgendwo, ist ja nicht genau definiert, wann zurück. Und mir war natürlich klar, dass das alles überhaupt nicht mehr geht und nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen.
Haben Sie dann den ganzen Film nochmal umgemodelt oder das Ende?
Nee, ich habe das anders gemacht. Das hängt mit 9/11 zusammen. Ich habe angefangen 1999, habe gedacht, man macht sehr schnell einen Film und ich habe mir überlegt, warum ich diesen Film mache. Und mir ist aufgefallen, dass die 90er Jahre so ein hedonistisches Zeitalter war und wo quasi diese Vorgeschichte der 90er Jahre ganz schnell vergessen war. Also ich war ja selber auch jung und Partygänger und so weiter und dann habe ich mir gedacht, du musst einen Film machen, der quasi gegen das Vergessen ist, gegen das, was uns letztendlich zu dem gemacht hat, was wir sind, also in diesen 90er Jahren. Und da meine Geschichte, die eine DDR-Geschichte ist, war es natürlich klar. Und meine Lebensgefährtin, Frau, Partnerin hat mich zudem noch in eine Welt entführt, nämlich bei Jüterburg, und hat mir erzählt, wie sie groß geworden ist. Und sie ist groß geworden unter russischer, im Grunde genommen, Besatzung. Und sie hat mir eine Welt gezeigt, die ich als DDR-Kind gar nicht gekannt habe, nämlich die Besatzungswelt. Für uns waren die Russen eigentlich immer sehr weit weg, weil ich ganz woanders gelebt habe und da gab es keine Russen und so. Und dann ist diese Geschichte entstanden und dann kam aber der 11. September und da habe ich gedacht, jetzt ist irgendwie alles vorbei. Wen interessiert denn diese Geschichte noch? Und ich habe dann überlegt, du musst jeder Figur dieses Filmes ein dramaturgisches weißes Blatt geben. Und so hat jeder sein weißes Blatt bekommen. Also eine Leerstelle in der Geschichte.
Genau, denn das klingt jetzt nach großer Weltpolitik, die Sie in den Film geholt haben. Haben Sie auch, aber gleichzeitig ist der Film ja wie ein Kammerspiel. Genau. Spielt ja größtenteils in einem
Hotel, dem Memory Hotel. Und es geht ja um ein Mädchen, Sophie, das eigentlich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs im Kampf um dieses Hotel die Eltern verloren hat und dann fortan in diesem seltsamen Hotel mit drei anderen Überlebenden lebt. Und diese Überlebenden sind dann eben ein Nazi-Offizier, ein sowjetischer Soldat und ein ehemaliger Hitler-Junge. Also ja, eigentlich auf kleinem Raum. Aber inwieweit wollten Sie schon auch historische so Metaphorik in die Geschichte mit hineinbringen?
Ich habe so nicht gedacht. Ich habe nicht im Sinne von Metaphorik gedacht. Ich kann die Geschichte auch so sehen, dass also das Mädchen Sophie macht Essen in der Küche und transportiert das Essen nach oben und im Zwischengeschoss gibt es jemanden, der immer Essen klaut. Ich habe das immer aus menschlichen Erwägungen gedacht. Ich habe ja auch vieles in der Arbeit dann selbst gespielt und ich habe mir immer überlegt, wie reagieren die, was machen die. An solchen Sachen habe ich mich aufgehalten und geguckt, dass das eine organische und auch menschliche, obwohl es ja Puppen sind, Animation wird.
Genau, wir sollten unbedingt über die Animation reden. Es ist Stop Motion, 25 Bilder pro Sekunde, jedes Haar, was sich bewegt, ist eine neue Aufnahme. Können Sie uns mal hineinnehmen in diese wahnsinnig aufwendigen Abläufe dieser Produktion?
Also die sind aufwendig, das stimmt, aber was ich dazu sagen muss, wenn man den Abspann liest, sieht man das, die Namen wiederholen sich alle. Wir waren ein ganz, ganz kleines Team. Ich habe sehr, sehr lange animiert, also 3700 Tage oder so, muss man sich das so ungefähr, weiß ich jetzt nicht mehr.
Das sind gut 10 Jahre.
Ja, und da ist man immer in der Blackbox, also man geht immer ins Dunkle und geht dann eben nach ein paar Stunden wieder raus und hat die Sonne nicht gesehen. Fand ich alles nicht schlimm, muss ich dazu sagen. Also ich dauere da keine Sekunde. Also das Erste ist das Schuhwerk. Ich habe anderes Schuhwerk angezogen, ist ganz wichtig. Also wie trete ich auf, wie bewege ich mich? Und dann habe ich auch versucht, ich komme aus der Schauspielschule, also ich habe Puppenspiel studiert. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze zu animieren. Es gibt Menschen, die animieren und ich sage nicht, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Es gibt Menschen, die gucken ganz genau auf Monitore. Wie ist die vorhergehende Bewegung des Haares zum Beispiel? Wie ist die nachfolgende Bewegung, dass es einen Fluss ergibt? Das hat mich alles überhaupt nicht interessiert.
Das heißt, wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe das so gemacht, als wenn ich Puppenspieler oder Schauspieler wäre, auch auf Geschwindigkeit. Sonst hätte ich den Film gar nicht in 25 Jahren geschafft. Klingt absurd, aber es musste verdammt schnell gehen. Wenn man jetzt amerikanische oder englische Studios sieht, die ja deshalb so schnell sind, weil sie einen riesigen Mitarbeiterstamm haben, die schaffen dann 4 Sekunden. Das war für mich nichts. Also ich musste 10, 20, 30 Sekunden am Tag drehen. Und was auch nicht zu vergessen ist, wir haben nicht digital gedreht, sondern analog auf 35 mm Filmmaterial, was nochmal ein komplett anderer Ansatz ist und eine andere Arbeit. Wir hatten keine Möglichkeit zur Kontrolle. Ich habe mit einer alten Kamera gedreht aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und da konnte man nicht durchgucken. Man konnte nur von vorne in die Optik schauen und dann hat man ungefähr gesehen, was der Bildausschnitt ist. Diese Kontrollmöglichkeiten haben mich nicht interessiert. Ich habe immer gesagt, du musst dein Gefühl, das, was in dir ist, das muss da rein. Und da ist es auch gar nicht so wichtig, ob das Haar jetzt noch einen Millimeter nach links oder rechts muss. Sagen wir mal, die emotionale Geschichte war immer über der technischen. Die technische war immer darunter.
Trotzdem, warum haben Sie dann diese Kamera gewählt? Man hätte ja auch sagen können, man macht irgendwie eine Mischkalkulation, man macht alles per Hand, aber man nimmt digital auf.
Gute Frage. Ich habe never changed the running system.
Klar, Sie haben ja auch vor 25 Jahren angefangen.
Ja, deswegen wollte ich auch dabei bleiben. Es gibt einen Teil, einen geringfügigen Teil, der digital gedreht ist. Durch die Corona-Pandemie konnte ich nicht mehr auf Film drehen. Die Lieferketten waren abgeschnitten. Wir haben kein Filmmaterial mehr bekommen, wenn wir welches bekommen haben, zu sündhaften Preisen. Und es gab auch niemanden, der es noch entwickeln konnte. Und ich finde, dass Film so eine gewisse Gnade hat. Also wir haben das Filmkorn, wir haben ein bisschen Dreck, wir haben ein bisschen Schmutz, wir haben all das. Und diese Figuren, die sind in Memory Hotel überhaupt nicht makellos. Die haben ja Ecken und Kanten und man sieht diese Oberflächen und so. Und das hat digital nicht. Der wird einfach jede Pore knallscharf dargestellt und man muss viel unternehmen, dass das wieder dreckiger aussieht, was ich dann auch gemacht habe.
Und wenn man sich vorstellt, 25 Jahre in der Rückschau, hätten Sie gewusst, wie lange es dauert, den Film fertigzustellen? Hätten Sie es alles genau so gemacht?
Also würde mich schon als besessen bezeichnen? Ich würde sagen ja, aber nicht unter diesen Bedingungen. Ich sage es mal so, es gab Zeiten und die waren nicht wenig. Die waren so vom Lebensstandard her und vom Level her weit weg von mitteleuropäischen Standards. Und das weiß ich nicht, ob das erstrebenswert ist, ob das ein Film so tragen kann am Ende. Das kann ich noch nicht beurteilen, dafür ist die Zeit noch zu jung. Aber gemacht hätte ich es bestimmt. Ich hätte es gern gemacht mit viel mehr Menschen um mich herum, nicht so einsam. Aber ich will es auch nicht. Für mich ist Filme machen ein großes Privileg. Das ist tatsächlich nur die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass man natürlich, also dass es schon ganz cool ist, wenn es für die Arbeit, die man macht, auch eine monetäre Entsprechung gibt. Heiner Müller hat mal gesagt, Arbeit, die Spaß macht, ist auch Arbeit. Da ist auch was dran.
Der Animationsfilmemacher Heinrich Sabel, sein Film Memory Hotel, hatte Premiere beim DOC Leipzig und heute Abend werden beim Festival die Preise vergeben. Das war's bei Vollbild mit dem DOC Leipzig.